Herzlich willkommen auf der Couch, dem Therapie-Podcast.
Hallo, auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem zur Abwechslung mal die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der Couch sitzen. Und ja, es ist einfach ein Einstieg in das Thema Psychotherapie und wir wollen Psychotherapie für alle erlebbar und erfahrbar machen und geben Einblicke in die therapeutische Arbeit und im Mittelpunkt stehen dabei immer spannende Gäste und interessante Fallgeschichten.
Genau, spannende Gäste. Dann hüpfen wir einfach gleich rein, Bernie, oder?
Ja, sehr gern.
Ich freue mich total heute über unseren zweiten Gast, unsere zweite Gästin vielmehr. Magister Martina Groß, am besten, Martina, du stellst dich einfach selber vor.
Ja, gut, sehr gerne. Vielen Dank jedenfalls mal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Martina Groß, ich bin von meinem Grundberuf irgendwann mal vor vielen Jahren klinische Psychologin geworden und habe da ganz viel mit Kindern gearbeitet und bin dann zur systemischen Psychotherapie über die Arbeit mit Kindern zur Psychotherapie mit Familien gekommen. Und war, glaube ich, im zweiten oder dritten Lehrgang der Lehranstalt.
Lehranstalt musst du, glaube ich, ein bisschen spezifizieren.
Also ja, Lehranstalt für systemische Familientherapie, gerade wie es begonnen hat. Mhm. Und habe dann ungefähr 4 Jahre nach meinem Abschluss dort die Hypnotherapie kennengelernt und habe meine weiteren Ausbildungen im Sinne der Hypnosystemik dann in Heidelberg gemacht beim Gunter Schmidt. Weil da einfach die Systemik mit der Hypnotherapie auf eine Art und Weise verbunden wird, die mir jetzt sehr wichtig geworden ist und was so ein bisschen meine innere Heimat geworden ist.
Ja. Okay. Martina, jetzt hätten wir die unglaublich gute Gelegenheit, hier ein bisschen näher in zwei wunderschöne Begriffe hineinzutauchen, nämlich Hypnosystemik und Hypnosetherapie. Mhm, ja. Möchtest du das jetzt machen oder erst die Fallgeschichte erzählen und dann ein bisschen?
Ich kann es jetzt auch machen. Was wäre denn da deine Frage genau?
Ja, also unsere Hörerinnen und Hörer wissen, glaube ich, nicht genau, was gemeint ist, wenn du von Hypnotherapie oder Hypnosystemik sprichst. Das wären gleich zwei Klingbegriffe der Woche.
Ja.
Falls das in aller Kürze geht.
Ja, also ich kann es mal versuchen, ich weiß es nicht. Super. Ich glaube, wir machen mal zunächst eine Unterscheidung zwischen Hypnose-Psychotherapie und der klinischen Hypnose. Das ist mal Hypnose-Psychotherapie eine Therapierichtung ist, also wo die Menschen tatsächlich ein Fachspezifikum machen und eine Psychotherapeutin sind am Ende dieser Ausbildung, die sozusagen mit der Kasse verrechnen kann und so weiter. Seine eigene Therapieschule. Die hat einen eher tiefenpsychologisch orientierten Hintergrund, weil nämlich Milton Erickson, der Begründer der modernen Hypnotherapie und Hypnose, hat eigentlich immer gesagt, er will nicht eine Schule erfinden, wo sozusagen eine Schule dahinter ist, sondern er will, dass es auf jede Schule passt. Und da ist das, wo ich mich bewege in meiner Arbeit, das ist die klinische Hypnose und Hypnotherapie. Das kann an alle Schulen sozusagen drangeschlossen und angedockt werden. Das hat keinen eigenen, es hat ein eigenes Menschenbild und es hat ein eigenes Bild auf, wie schaue ich auf Themen, Probleme, Lösungen und so weiter. Aber es ist keine Therapieschule. Und daher ist es auch kein Fachspezifikum, sondern eine Weiterbildung.
Okay, schon eine schulenübergreifende Methode.
Genau. Mhm. Also wo in unseren Lehrgängen auch wirklich alle Therapierichtungen sitzen und es immer ganz besonders fein ist, wie können diese Konzepte auf die jeweilige Schule auch sozusagen übersetzt werden. Und wie klingt das dann? Ah, das heißt bei uns so. Ah, das heißt. Und dadurch passt es irgendwie fein zusammen.
Ja. Schön. Ja, das hast du verschwiegen beim Vorstellen, dass du nicht nur Psychotherapeutin bist und klinische Psychologin und Hypnotherapeutin und Hypnosystemikerin, sondern dass du auch eine der wichtigsten Ausbildnerinnen bist im deutschsprachigen Raum.
Oh, wow.
Zumindest in Österreich, aber die Leute kommen ja aus aller Herren Länder zu dir.
Ja, Ja, also für die, genau, also wir haben ein Institut, das ist ein Weiterbildungsinstitut, Fortbildungsinstitut zur klinischen Hypnose und Hypnotherapie, wo wir eben die klassischen Lehrgänge anbieten, klinische Hypnose nach Milton Erickson, aber eben auch hypnosystemische Konzepte und viele offene Seminare. Und es hat immer diese hypnosystemische Spange sozusagen, also der rote Faden ist immer hypnosystemisch.
Okay, jetzt ein zweiter Begriff der Woche.
Ja.
Hypnosystemik.
Genau. Da werden jetzt die gut zuhören, die sich ein bisschen auskennen, weil sie sagen, ja, wie erklärt sie das jetzt? Na, in einem Satz?
Das darf auch zwei oder drei sein.
Das darf zwei sein, genau. Ich kann mal sagen, was für mich die Hypnosystemik ist. Ja, das ist, es ist eine Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Welt. Ich habe, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, die Systemik beschäftigt sich viel mit der äußeren Welt, ne, mit Kontexten, mit dem, was hat welcher Kontext für welche Auswirkungen auf wen. Und die Hypnotherapie beschäftigt sich viel mit den inneren Welten sozusagen. Wie spürt sich das innerlich an? Was entsteht da für ein Erleben in mir? Ne? Welche Bilder tauchen auf? Welche Empfindungen? Welche Gefühle? Und so weiter. Und die Hypnosystemik verbindet diese zwei Sachen. Ne? Die arbeitet sozusagen systemisch mit der inneren Welt. Das ist auch ein bisschen anders, als Erickson gearbeitet hat. Aber es ist eben so diese Verknüpfung.
Okay, könnte man sagen, das wäre so meine Metapher dazu, weil du gesagt hast, bei jedem klingt es anders. Bei mir klingt das immer so nach äußerer Bühne und innerer Bühne.
Ja, könnte man sagen.
Könnte man sagen.
Ja, genau. Okay. Und mit meiner inneren Bühne bin ich immer auf den äußeren Bühnen unterwegs. Und auf den äußeren Bühnen schaue ich systemisch, was sind da für Kontexte, wie wirkt sich's aus? Und auf der inneren Bühne genauso.
Schön.
Na gut. Das ist ein bisschen wie eine Mischung aus uns beiden, oder? Weil die Gestalttherapie immer sehr so aufs Innenleben auch fokussiert ist.
Das stimmt. Benedikt, gerade wollte ich dich fragen, ob du als Nicht-Systemikerin und Nicht-Hypnotherapeutin, ob du ein Bild kriegst, was das ist.
Ja, auf jeden Fall. Also super. Ich habe mir gerade echt gedacht, dass das einfach das ist, worüber wir geredet haben, was ich mache und was du machst und dann die Kombination davon und vielleicht noch ein bisschen was anderes.
Anderes, okay. Super.
Ja, ich finde es immer schön, wenn Schulen sich sozusagen treffen und andocken.
Küssen, gell?
Ja, küssen, noch schöner,
ja.
Genau.
Ja, okay. Schön. Ja, dann würde ich sagen, start mal los mit deiner Freigeschichte.
Ja. Also, wie ich vielleicht vorher schon gesagt habe, ich habe mir recht schwer getan zu schauen, welche Fallgeschichte ist jetzt so eine sogenannte typische. Ja? Dann habe ich mir schon gedacht, ich bringe einfach einige mit. Aber dann bin ich zu meinem Lieblingsthema gekommen. Mein Lieblingsthema ist ja mehr oder weniger sozusagen die Haltung immer und auch sozusagen die bezogene Individuation in dieser Haltung. Und dann habe ich überlegt, wo ist es am schönsten, für mich jetzt am schönsten, ja, spürbar und sichtbar geworden. Weil ich finde, es ist in jedem Fall ein Stück natürlich drinnen. Und dann habe ich mir eine Fallgeschichte überlegt, wo ich keine einzige Intervention gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das spannend, eine Fallgeschichte zu bringen, wo es eben nicht gerade, finde ich, so ein bisschen in der Hypnoszene ist es so wie eine Sitzung und alles ist gut. Und man braucht nur diese und diese Intervention machen. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, sowohl für die, die es lernen, als auch die Klientinnen, als auch die, die es machen. Weil das einen Druck macht. Ne? Und jetzt habe ich mir gedacht, ich erzähle was von einer Klientin, wo ich in 3 Jahren keine einzige Intervention gemacht habe. Wäre das für euch spannend?
Das nenne ich einen Spoiler.
Ja, sehr spannend.
Jawohl.
Gut, fein. Also das ist eine Dame, die war circa 3 Jahre bei mir, wie sie zu mir gekommen ist. Also ihr müsst mich da jetzt ein bisschen auch nachfragen und unterbrechen, weil so ganz genau aufzählen. Schaut mal, was da interessant sein könnte. Ich probiere es einfach mal.
Erzähl einfach mal, wenn du ein bisschen ein Bild kriegst, wer
genau.
Die Klientin
war. Also sie ist ungefähr, wie sie zu mir gekommen ist, war sie so ungefähr 50, plus minus. Und ist zu mir gekommen über die Empfehlung von ihrem Hausarzt, weil der halt gemerkt hat, dass ihr nicht sehr gut geht. Und das erste Mal, wie sie da war, hat sie so geschildert, dass sie eigentlich gar nicht daran glaubt, dass überhaupt irgendwas besser werden könnte. Und dass sie hat das immer so genannt, sie hat so einen schweren Kopf, ne, so der schwere Kopf und es geht gar nichts. Also sie kann auch kaum außer Haus gehen, besser gesagt, sie ist gar nicht außer Haus gegangen. Dass sie das eine Mal zu mir gekommen ist, hat sie eine ganz große Überwindung gekostet, dass sie überhaupt rauskommt. Und wir haben dann halt... soll ich noch irgendwas über ihre Familiensituation oder sowas machen?
Wenn sie relevant ist?
Es ist ein Teil ist relevant, dass sie sehr, sehr in kleinem Rahmen, würde ich jetzt mal sagen, lebt, ja, und sehr alleine unterwegs war, wenn, und sehr viel zu Hause war und kaum außer Haus gegangen ist, eben weil sie immer so gesagt hat, dieser schwere Kopf lässt sie nirgends hingehen, sie kennt sich dann nicht aus und sie ist dann so in einer Nebelding drinnen, dass sie gar nicht weiß, wo sie jetzt hingehen soll und was, also so ganz ein kleiner Radius irgendwie nur, ja. Und genau, und ja, jetzt würde ich einfach ein bisschen was erzählen, so von, oder?
Ja, unbedingt.
Ja. wenn ich jetzt so an den Anfang zurückdenke, dann war so, waren so die ersten Schritte eigentlich etwas, wo sie gesagt hat, sie kann nicht aus, auch unter anderem ist sie öfter dann nicht gekommen, weil sie abgesagt hat, immer sehr kurzfristig, weil sie gesagt hat, sie kann das Haus nicht verlassen. Also es gelingt ihr nicht, dann rauszugehen. Und selbst wenn sie dann raus ist, dann muss sie ganz oft wieder zurückgehen, weil sie es einfach sich nicht traut, das Haus zu verlassen. Es könnte irgendwas sein drinnen. Sie hat bestimmte Vorstellungen gehabt, was dann zu Hause passieren könnte, während sie weg ist. Und deswegen hat sie auch nicht weggehen können. Das heißt, wir haben uns ganz langsam eigentlich immer wieder angenähert, sozusagen, wie kann sie kommen überhaupt? Ja? Also, weil sie dann kurzfristig wieder gesagt hat, nein, und sie hat sich's vorgenommen, es geht. Und dann ist so dieser schwere Kopf gekommen. Und wenn dieses Erleben von schweren Kopf gekommen ist, dann hat sie nicht mehr rausgehen können, dann war nichts mehr. Ja? Also würde ich sagen, die erste Zeit unserer Zusammenarbeit war, dass wir gesagt haben, dass sie wirklich nur dann rausgehen kann, soll, darf, will, ja, wenn es gut ist. Also wenn es nicht gut ist, sagt sie ab. Also sie hat dann wirklich ganz oft abgesagt und manchmal hat sie dann gesagt, ja, sie ist jetzt schon, sie war sozusagen auf dem Weg, ne, hat sie mir immer gesagt, bis hierher ist sie gekommen, ja, und dann ist sie wieder zurückgegangen. Ne. Und diese Strecke hat sich halt sozusagen immer wieder erweitert. Dann hat es auch mal Tage gegeben, wo sie gekommen ist und dann wieder mehrere Wochen nicht, ja, wo sie einfach gesagt hat, ja, heute geht es einfach gar nicht. Ja. Und das war so, das war, würde ich sagen, so der Anfang dieser Zusammenarbeit, die wir da gehabt haben.
Und du hast dir sozusagen die Erlaubnis gegeben, da gut auf sich zu schauen.
Genau. Also das ist vielleicht das, was, wo jetzt gleich das Thema Haltung reinkommt. Ne? Die Haltung, ich würde sie jetzt gar nicht hypnosystemisch nennen, da habe ich sie kennengelernt, aber die gibt es in anderen Richtungen auch. Ich finde, wir gehen einfach aus der Sicht immer davon aus, dass es nichts gibt, was Menschen tun, was nicht einen richtig guten Grund hat. Und wenn sie nicht außer Haus gehen, dann hat das einen richtig guten Grund. Und wenn es einen richtig guten Grund hat, dann kann man nicht sagen, mach's nicht, ja, oder mach was anders, weil es geht nicht. Weil wir da eben davon ausgehen, am leichtesten können Menschen sozusagen in Entwicklungs- oder Veränderungsprozesse dann gehen, wenn sie relativ friedlich mit sich sind und nicht gegen was kämpfen, ja, so und sagen, ah, ich muss jetzt da hinaus, weil wie blöd ist denn das jetzt, dass ich da nicht hinausgehe, sondern dass sie einfach mit sich selber irgendwie so einen Umgang finden wie, ja, heute ist so, es gibt das andere auch, nämlich ich will hinaus, das ist auch wunderschön, dass ich hinaus will und heute ist halt gerade so. Und das ist die Idee so und auch meine Erfahrung ist, wenn das sein darf, dass man auch 25 Mal zurückgeht und noch einmal schaut, wie das mit der Tür ist und dann trotzdem zu Hause bleibt, ja, dann ist das gerade jetzt heute das Gute gewesen und dann passt es so. Ne? Und morgen schauen wir weiter. Morgen probieren wir es auf ein neues, ja, und schauen wir mal, wie es morgen ist. Und ich glaube, das passt schon ein bisschen zu dem, was mir so ein ganz ein wichtiges Anliegen ist, worüber ich auch reden will, ne? Dass wir sozusagen mit unseren eigenen inneren Seiten so umgehen, dass wir sagen, letztendlich sind es Hinweise vom Organismus, letztendlich ist irgendwas, wo was auftaucht und wo man sagen kann, okay, ja, ah, okay, so ist das heute, aha, so siehst du das heute. Ah, okay, na, wie tun wir denn dann heute? Wie tun wir jetzt? Ne? Mit der einen Idee, ich würde gern raus, und mit der anderen Idee, derzeit spricht irgendwas in mir und sagt nein. Und so haben wir uns da hingehandelt, ja, also so, dass sie dann... Irgendwann war das dann so, dass sie einfach kommen hat können. Auch nicht immer, also es gab immer wieder dann so noch so schwere Köpfe. Sie hat das auch immer dann so genannt. Ja. Dann haben wir schon Abstufungen machen können von schweren Köpfen. Weil mit ein bisschen schweren Kopf hat sie es dann auch schon gehabt, aber mit einem ganz, ganz schweren Kopf nicht. Also das war so eine Annäherung. Ja. Und die Geschichte, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich die Geschichte, die wir so entdeckt haben, weil ich finde das immer so spannend, wenn wir dann mal fragen, ja, wofür macht denn das Sinn, dass jemand nicht außer Haus geht? Ne? Und da hat sich, und das ist auch wenn wir es nicht ganz rausfinden können manchmal, weil die Leute es gar nicht erinnern können mehr, gehen wir immer davon aus, dass es einen guten Grund hat, den wir halt jetzt gerade noch nicht verstehen. Aber bei ihr ist es sehr schön und sehr deutlich geworden, weil sie war verheiratet mit einem Mann und hat, ist von dem dann auch irgendwie weggegangen und hat sich von ihm getrennt. Das war aber schon viele Jahre, bevor sie zu mir gekommen ist. Und der hat sich das Leben genommen und hat ihr die Schuld gegeben. Und der hat...
Da hätte ich auch einen schweren Kopf.
Ja, einen schweren Kopf. Und es war auch eine Beziehung, wo sie immer wieder, wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist, sie hat nicht gewusst, wie es zu Hause sein wird mit ihm, bevor sie sich getrennt hat. Weil sie gesagt hat, es war immer, irgendwas ist immer passiert. Also sozusagen von zu Hause weggehen war eigentlich immer eine Gefahr, weil sie hat nicht gewusst, wenn ich zurückkomme, wie wird es sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist ein richtig guter Grund, oder? Also, dass da irgendwas in ihr sagt, du, ich habe die Erfahrung, weggehen kann ganz schön gefährlich sein, weil du weißt nicht, wie es ist, wenn du zurückkommst, dann bleib doch lieber gleich zu Hause. Finde ich eine sehr schöne Idee vom Organismus zu sagen, wir bleiben zu Hause. Es macht keinen Sinn, wegzugehen, weil das ist noch schlimmer, ist das Heimkommen dann. Ja, und an dem haben wir uns so ein bisschen herangehandelt an alles Mögliche dann. Das war so mal der erste Schwung, sage ich jetzt mal, ja, wo wir getan haben.
Wie lange hat denn das gedauert, bis ihr so mal diese erste zarte Annäherung, diese Erlaubnis zum Ausprobieren und diese erste Erklärung, wofür das gut sein könnte, gefunden habt?
Das weiß ich jetzt natürlich nicht so genau, aber vom Gefühl her würde ich sagen, auf jeden Fall ein Jahr oder noch länger.
Ja, okay, ja. Also ihr habt euch Zeit gelassen.
Wir haben die Zeit genommen, die dafür notwendig war. Ja. Das ist wirklich, ja. Und vor allem, weil sie auch eine Zeit gedauert hat, bis sie regelmäßig wirklich kommen konnte. Wir haben dann halt Mama natürlich telefoniert und so. Sie hat ja wirklich längere Zeit gar nicht regelmäßig kommen können. Und dann war das Kommen irgendwann kein Problem mehr.
Ja.
Und dann eben, deswegen habe ich das auch gesagt mit dem Suizid. Dann
gesagt, Martina, das ist einer deiner interessantesten Fälle, weil du nichts gemacht hast. Was hast du denn nicht gemacht?
Ja, ich habe mir eben gedacht, dass es vielleicht spannend sein kann, mal über einen Fall zu sprechen, wo keine Interventionen, keine sogenannten Tools oder Methoden verwendet werden. Ja. Weil dafür war bis zum Schluss kein Bedarf da von dieser Klientin. Das war nie irgendwie so, dass man einfach, jetzt könnte man das tun. Das war nicht. Sie wollte drüber reden und mir kommt vor, wir haben nur gemeinsam einen Raum geschaffen, wo sie halt sein kann. So ist mir vorgekommen. Ja. Und mit dieser Haltung von, ja, was auch immer auftaucht, ist gut. Mir kommt vor, dass dann manchmal da so die Klientinnen sich auch eingeladen fühlen, das dann auch zu so einem inneren Raum zu werden, zu lassen. Ja, dass dann halt immer irgendwie innerlich auch so ist, naja, wenn es auftaucht, wird es gut sein. Ne? Und Leute, die sozusagen, wenn was auftaucht, sagen, das wird gut sein. Und ganz egal, was es ist, sehen wir ja in Therapien selten. Ne? Wir sehen eher die, da taucht was auf und die sagen, oh, das soll nicht sein, weg damit oder so. Ne? Jetzt habe ich halt irgendwie so einerseits nichts gemacht und andererseits doch einen Raum mit ihr eröffnet. Ne? Also gemeinsam halt irgendwie auch so, was sie halt da in der Lage war, derzeit jetzt gerade reinzugeben. So kommt es mir vor.
Was war ihr denn möglich in diesem Raum, den du da mit ihr eröffnet hast?
Also ich glaube, für diese Klientin war das ganz Größte schon und das Herausforderndste auch das, dass sie drüber gesprochen hat. Die hat vorher mit niemandem über irgendwas gesprochen, mit niemandem. Also dass dieser Hausarzt ihr gesagt hat, gehen Sie dahin, und sie dem sehr vertraut, deswegen ist sie gekommen, weil sie hat vorher auch nicht viel gewusst über Psychotherapie und so. Das, glaube ich, war für sie die größte Herausforderung und dann auch sozusagen der größte Mut, den sie gebraucht hat, um das zu machen.
Mhm. Ja. Und hat der Hausarzt dich ihr empfohlen? Oder? Okay. Ah, das war aber vielleicht dann auch eine passende Empfehlung für sie einfach.
Ja. Da war ganz viel Vertrauen von ihr zu diesem Arzt.
Okay, das war ein bisschen die Hintertür.
Ja.
Wie lange ist sie denn zu dir gekommen, Martina?
Circa 3 Jahre. Circa. Jahre.
Mhm. Und was hat sich denn so nach diesem ersten Jahr, wo sie im Raum das erste Mal verstanden hat, was eigentlich Beweggründe sein könnten und wo ihr beide so die Gewissheit gehabt habt, ja, das entwickelt sich schon von ganz alleine. Wie ist es weitergegangen?
Ja, also sie ist eine sehr interessierte Frau an allem. Rausgeappert, ja? Dass sie eine sehr interessierte Frau an allem ist. Und was aber als Thema dann auch aufgetaucht ist, ist, dass sie sagt, ich habe es nicht verdient, hinauszugehen und mir ein schönes Leben zu machen oder mir was zu gönnen. Sei es Schuhe kaufen, sei es in ein Konzert gehen, sei es ins Museum zu gehen, sei es was auch immer. Weil immer diese Schuld im Raum gestanden ist sozusagen. Er war so unglücklich, dass er sozusagen seinem Leben ein Ende gemacht hat. Jetzt kann ich nicht hinausgehen und sagen, mir geht's gut, das geht nicht.
Eigentlich hat sie auch ein bisschen sozusagen das Leben von sich dann ferngehalten, oder? Also ich meine, da das Thema ist ja auch der Tod und ist ein Suizid. Und selbst hat sie auch was verloren, was so ihre Lebendigkeit irgendwie auch gewesen ist, oder?
Ja, also ja, ich würde sagen, so könnte man es nennen. Und wie so, als hätte der schwere Kopf sie ein Stück davor geschützt, in diese Schuld hineinzukommen. Also in diese, in dieses Gefühl von, ich gönne mir da jetzt was, was er sich nicht gönnen konnte. Also so ein ganz, ganz wildes Loyalitätsthema.
Ja.
So. Dann mit einem schweren Kopf kann man nicht hinaus. Wie der dann aber sich langsam gelegt hat, ist erst dann das Thema rausgeappt. Das haben wir ja gar nicht gewusst, dass dieses Thema dahinter steht. Ne? Weil vorher war ja noch das, was, wenn es zurückkommt, passiert was Schlimmes. Und dann ist das nächste Thema erst da gewesen. Über dieses, jetzt geht es mir eigentlich ein bisschen besser. Und dann war so die Idee, na und, was tun wir jetzt? Ja, was werden jetzt so ein Schritt? Und dann ist das aber nicht möglich gewesen.
Also es gab eigentlich zwei gute Gründe, warum die Klientin das Haus kaum verlassen hat. Das ist ja doppelt wirksam.
Genau, ja.
Okay.
Und auch das ist ein sehr guter Grund. Ja. Also ich finde, das ist ein sehr guter Grund, wenn man niemanden, wie sagt man, nach dem Tod irgendwie verletzen will oder irgendwie sozusagen da.
Ja. Und ich weiß auch nicht, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Nebel im Kopf und furchtbaren Schuldgefühlen, würde ich mich wahrscheinlich auch für den Nebel im Kopf entscheiden. Also nicht, dass man sich da bewusst entscheiden kann, aber wenn ich könnte, ist mir das schon nachvollziehbar. Ja. Okay. Ja. Wie ging es dann weiter, als das rausgeappert war? Das ist ein schönes Wort, nehme ich mit.
Ja, also das, was wir dann probiert haben, war, dass es ja sozusagen, ich sage jetzt mal so meinen Begriff dazu, wie wir halt so reden, im Sinne von Seite, eine Seite in ihr, die hat sich halt auch schuldig gefühlt. Es ist ihr sozusagen ja auch irgendwie die Schuld gegeben worden, aber ich glaube, vielleicht wäre es sogar ohne das so gewesen, das kann ich jetzt nicht sagen. Und wir haben versucht, so eine Verbindung herzustellen zwischen ihr und ihrem verstorbenen Mann, sodass sie ihn sozusagen irgendwie so mitnehmen kann, wenn sie wohin geht, dass er dabei sein darf. Ja? Also, dass sie nicht ohne ihn geht, sondern er darf innerlich irgendwie mitgehen. Und wie sie das irgendwie so ausprobiert hat, so immer wieder mit, wenn sie spürt hat, jetzt kommt irgendwie sowas, ich darf das gar nicht, hat sie ihn dann irgendwie so auf einer inneren Welt, ohne dass wir je eine Hypnosache gemacht haben, gesagt, sie nimmt ihn mit. Und das war so, glaube ich, so etwas, wo es dann ein bisschen, was sich noch mehr geöffnet hat, in diesem hinaus in die Welt wieder gehen. Ja, also gar nicht nur aus der Wohnung, sondern so auch innerlich ein bisschen wieder hinaus in die Welt zu gehen. Ja, und da ist es dann halt ein Stück losgegangen. Und dann hat sie auch Sachen gemacht, die ihm nicht so gut gefallen würden. Da hat sie ihn zu Hause lassen können. Und dann war sozusagen der nächste Schritt da.
Okay.
Weil in eine Runde, wo ein Englischkurs war, das wollte er nicht. Und auch einen bestimmten Bastelkurs wollte er dann auch nicht mitgehen. Und dann hat sie auch alleine dahin gehen können.
Und hat sie einfach mit ihm verhandelt.
Das hat sie dann mit ihm verhandelt, genau.
Ich sagte, Schatzi, manchmal kommst mit und manchmal streckst die Füße am Sofa aus und bleibst zu Hause. Sehr schön.
Ja.
Okay, sehr schön.
Ja.
Okay. Das heißt, Ja, als das sozusagen ausverhandelt war oder entwickelt war, dieser Rahmen oder diese Erlaubnis, hat sie denn da wieder eine Art normales Leben, unter Anführungszeichen, leben dürfen, können?
Also ich würd so meinen, es hat sich, wenn der Kopf nicht mehr schwer war, hat sich in ihr, das, was ich vorher schon gesagt habe, so ein großes Interesse an der Welt gezeigt, dass sie über Computer und über Bücher und was ist sie in die Welt eingestiegen, ohne aus dem Haus zu gehen, aber in einem guten Sinne. Ja. Und sie ist auch hinaus mit verschiedenen Sachen, die sie interessiert haben. Also so, ich glaube, sie ist jetzt immer noch nicht eine Frau, die alles macht, raus und jetzt fliege ich nach, keine Ahnung, Djibouti, sondern in einem kleineren Rahmen. Aber es ist für sie ganz viel an Schönem, so glaube ich. Ja. Also sei es jetzt ein Konzert einmal, ja, sei es einmal ein Museumsbesuch oder so. Das ist für sie schön.
Also ihren individuellen Rahmen, könnte man sagen, hat sie entwickelt, ausgeschöpft. Ja. Ihr Potenzial lebt sie da.
Ja, den Eindruck hätte ich. Ja. Und es ist auch so, dass sie es so beschreibt, also wie sie dann am Ende, und es war dann noch eine Zeit lang, also 3 Jahre war sie so in Therapie praktisch, und dann wollte sie aber noch so ganz sporadisch kommen, immer wieder hat sie eigentlich nur noch erzählt, was sie so tut. Und ich war immer wieder überrascht, wie sie komplett auf den schweren Kopf vergessen hat, wie als gäbe es den nie, ja, so. Und wie sie so erzählt, was sie halt so gerade treibt. Sie ist jetzt immer noch nicht die 1000 Freunde hat, Freundinnen, aber es gibt ein paar, die sie kennengelernt hat und mit denen sie ein bisschen was macht. Ich glaube, es ist immer noch jetzt nicht so ein Leben, wo wir sagen würden, mittendrin und so, aber es ist ein für sie so, wie sie es gern hätte. Ja? So wie sie jetzt auch sein kann und zu Hause sagen kann, ist okay.
Ja? Schön. Wie finde ich, das ist ja ein interessanter Punkt generell in Therapien, aber in der ganz besonders, wie findet man denn so den Punkt, wo man anfängt, sich langsam auszufädeln?
Ja, das finde ich ist eine ganz spannende Frage. Ich weiß nicht, mir fallen da, ich habe immer den Eindruck, die Leute spüren es auch, wenn es sozusagen in die Richtung geht, und manchmal spüre es ich, wenn es in die Richtung geht, und wenn ich es anspreche, dann spreche ich das vor allem die Seiten in den Leuten an, die zögern oder die noch vorsichtig sind und sagen, puh, wer weiß, wird das sein? Ja, wie wird das sein, wenn ich dann da nicht mehr herkomme? Und ich spreche es halt, wie gesagt, manchmal an und manchmal sprechen es die Leute an. Und dann schauen wir, was die Seiten dazu sagen, wenn wir mal größere Abstände machen. Und schauen wir mal dazu, wenn wir vielleicht nur kürzer machen. Also nicht, ich arbeite ja in 90-Minuten-Einheit, nicht 50. Ah, wenn wir da mal kürzer machen, ein bisschen andere Abstände und schauen einfach, wie sich es gut anspürt.
Okay. Also ein bisschen Probe auswählen.
Ja, genau.
Schön, Bernie. Was für Fragen tauchen dir auf zu diesem Fall? Falls der schon zu Ende erzählt ist aus deiner Sicht.
Ja, ich glaube so. Wir haben jetzt einen schönen Überblick.
More or less.
Ja, genau. Okay.
Ja, ich bin eigentlich total beeindruckt, einfach wie dieses hypnosystemische Arbeiten funktioniert, weil es einfach ganz viele Überschneidungen mit der Gestalttherapie gibt und weil ich gerade irgendwie so, ich freue mich gerade einfach, dass es auch andere ähnliche Ansätze gibt und deine Fallgeschichte zeigt einfach auch total schön, wie auch wir arbeiten und wie wenig Spektakuläres unter Anführungszeichen passiert. Mhm. Also wir machen ganz wenig und es passiert aber im großen Rahmen dann schlussendlich doch ganz viel. Also, ja.
Ich glaube, das ist manchmal da, wenn ich in den Ausbildungen dann höre, ja, wir hätten gern halt mehr Tools und mehr Methoden. Mhm. Mittlerweile sage ich, wenn man es am Anfang, wenn man so unterwegs ist, könnte man sogar meinen, dass sowas wie Haltung eigentlich eine Methode ist. Mhm. Bis man es halt ganz hat, dann ist keine Methode mehr. Ja? Aber so, man könnte sogar sagen, ja, dann tun wir doch mal Pacing, oder?
Also ich finde, im Pacing könnte man gleich wieder
Begriff der Woche draus machen.
Oder sollen wir das für Hörerinnen googeln lassen? Ja? Auch eine gute Intervention, oder? Einfach eine neugierige Markierung setzen.
Schauen, was passiert. Wobei, ich würde fast gern einen Satz dazu sagen. Bitte. Weil ich weiß nicht, was bei Google dann rauskommt. Aber weiß
da hast du auch recht. Weil der Kontrollverlust ist allgegenwärtig.
Und vor allem Pacing ist ja so auf vielen Ebenen so, was stimmt, vielleicht nicht ganz so günstig interpretiert wird.
Ja,
ich finde es auch feiner, das zu sagen, was Erikson immer sagt, ne? Wir gehen Schritt mit jemandem und wir sagen, wie können wir, er nennt das dann Establishing of a Yes Position, ne? Wie kann irgendwie ein Ja da sein, wenn ich irgendwie mit Klientinnen arbeite und dann sagen die, ja genau. So wie so ein Angleichen, ne? Verstehe ich das richtig, wie Sie gerade Ihre Welt sehen? Bin ich da angedockt an Ihre Welt gerade? Ja. Bin ich jetzt gerade da so dran? Es gibt, glaube ich, in jeder Therapierichtung ein eigenes Wort dafür.
Manche nennen es Joining zum Beispiel.
Ich weiß nicht, wie es in deiner Therapierichtung dann, ob es da auch ein Wort dafür gibt. Manchmal gibt es so eigene Worte dafür. Ja. Und da denke ich, das ist...
Ja. Kongruenz nennen das, glaube ich, die Rogerianer, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Aber ich finde die wörtliche Übersetzung von Pacing eigentlich sehr schön, weil es ist die Angleichung des Schritttempos. Mhm. Und das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Genau. Und Hypnotherapie arbeitet ja auch mit vielen mit Bildern. Und das reicht eigentlich schon, um zu verstehen, was das ist.
Genau.
Sehr schön. Jetzt vor lauter Pacing ist mir die Frage, die ich noch hatte, hinten runter.
Ich hätte jetzt noch eine Frage.
Bitte.
Und zwar, was machst du mit Klienten oder Klientinnen, die so ganz viel haben wollen? Also die zwar sagen, ja, wissen Sie, das ist alles super gut und schön und es freut mich, ich spüre auch, dass sie da irgendwie mit mir da am gleichen Punkt stehen, wie ich stehe, aber ich habe da jetzt ein Problem mit meiner Beziehung und ich will das jetzt unbedingt gelöst haben und was machen wir dann?
Ja, ich finde, da passt gut das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es so die Unterscheidung gibt zwischen der inneren und der äußeren Welt oder Bühne, wie du es genannt hast. Ne? Mhm. Weil oft kommen die Leute und sagen, ich habe richtig ein großes Problem in der Beziehung zu meinem Mann, zu meiner Frau. Das ist die äußere Welt. Also sozusagen, wenn der anders wäre, ne? Das kennen wir alle, oder? Wenn der endlich anders wäre, dann hätten wir auch ein glückliches Leben. Ne? Und so kommt es, jetzt habe ich da ein Problem, was soll ich tun? Und letztendlich, wenn wir ganz genau nachdenken, wir haben keine Ahnung, was die Leute tun können. Wir können froh sein, wenn wir wissen, was wir selber tun. Wir können nicht sagen, was sie tun können. Was wir aber schauen können ist, und das ist so, das finde ich auch eine ganz feine Sache der Hypnosystemik, ja? Das, was sie derzeit tun, hat gute Gründe. Das heißt, innerlich ist irgendwie eine Idee davon, was auch immer, sodass diese Handlung rauskommt, dieser Satz, den man sagt, dieser Streit, dieser Konflikt, dieses, wie ich immer reagiere auf irgendwen, das gibt eine innere Haltung, aus der heraus genau das Sinn macht. Und wenn ich sagen will, ich möchte da gern anders reagieren drauf, wenn wer was sagt, dann kann ich sagen, na gut, ich habe keine Ahnung, wie man es anders sagen könnte oder tun könnte, aber wir können schauen, mit welcher Haltung möchte ich denn diesem Kontext, dieser Dynamik zukünftig begegnen? Und wenn ich dann in der inneren Haltung so ein bisschen ein anderes Standing habe, wie auch immer das sein wird, das steht, das ist nicht festgelegt, sondern das erarbeiten wir ganz individuell, dann kommt auch wie von selbst ein anderes Verhalten. Und das ist mal ganz überrascht manchmal. Ja.
Magie.
Ich finde gar nicht so sehr Magie, also das kann man auch richtig gut erklären.
Ich glaube, es ist nicht magisch, sondern zauberhaft.
Und gleichzeitig ist es extrem gut erklärbar, du wisst sogar sozusagen gehirnforschungsmäßig, was da läuft. Ne? Wieso wir nur das sagen, was da drinnen
in
ist.
In unserem Inneren gestimmt sein entspricht.
Genau.
Ich muss so schmunzeln, während du das sagst, weil ich mache ja viel Paartherapie. Mhm. Vielleicht sogar so hypnosystemische Paartherapie, da könnten wir uns mal gesund darunter halten. Und die Paare kommen ganz oft zu mir und sagen, sie brauchen Tools, sie brauchen Kommunikationstools, weil sie streiten so viel. Und dann sage ich immer, das kriegen sie von mir nicht. Aber was sie von mir kriegen, ist Gymnastik. Und dann schauen sie immer ganz verwirrt und sage ich, Haltungsgymnastik. Wieso? Habe ich gesagt, weil Haltung steuert Verhalten. Wenn Sie die Haltung haben, ich bin strunzverliebt, dann brauche ich Ihnen niemand ein Tool geben, dann wissen Sie ganz genau, wie Sie sich verhalten sollen.
Genau.
Das ist dann immer sehr einleuchtend. Da können Sie dann meistens mit.
Schön.
Ich weiß schon wieder, was mir da runtergefallen ist von der Nadel vorhin. Was du gesagt hast, stimmt total. Also es ist scheinbar so unspektakulär, nur mit einer Haltung zu arbeiten. Mhm. Und gerade wenn man am Anfang steht einer Therapieausbildung oder am Anfang steht einer therapeutischen Praxis, dann hat man so eine Sehnsucht nach Markierungen, dann nach Deutlichkeit oder, also vielleicht nicht unbedingt Riesenspektakel, aber etwas, was sichtbar wird. Und das, was mir so gefällt an dem, was du erzählt hast, das braucht es alles nicht. Es braucht, das ist ganz leise und trotzdem unglaublich laut und wirklich zauberhaft, weil diese Transformationen, die da stattfinden, die sind manchmal, manchmal auch einfach überwältigend und trotzdem wahnsinnig unspektakulär.
Und das ist so, dass man nämlich nicht merkt, wo war jetzt eigentlich der Punkt.
Genau.
Ja. Schön. Und auch, es gibt aber auch sozusagen, auch ich bin jetzt auch keine Feindin von Tools und diesen schönen Übungen auf der inneren Welt, das ist auch manchmal ganz, ganz, ganz hilfreich. Ich glaube nur, dass es wirklich die Haltung ist, dass das Ganze trägt.
Ich für mich vergleiche das ein bisschen mit einem Bildhauer.
Mit
einem Bildhauer oder einer Bildhauerin, die kann schon Tools lernen. Und dann zeigt man ja, wie sie mit diesem neuen Meißel umgeht und sie ist toll und sie kriegt eine Idee. So, aber was da ein Kunstwerk rauskommt, hat überhaupt nichts mit den Tools zu tun.
Genau.
Sondern mit der Art und Weise, wann ich, warum, wieso ein Tool verwende oder nicht verwende.
Genau.
Oder mich vom Holz leiten lasse oder
so. Und dann wird mein eigenes draus. Und das finde ich so schön. Ne? Das ist auch das, was wir so ein bisschen in den Seminaren planen, die wir jetzt zum Buch machen. Ja? Das ist klar, am Anfang sozusagen muss ich ja wissen, was ist denn da für eine Haltung? Ich muss Erfahrungen sammeln mit dem. Nämlich, ich muss die Erfahrung sammeln, dass ich mich auf die Haltung verlassen kann, wenn ich das noch nicht habe. Ich bin ja sozusagen jetzt schon wirklich lang da und in diesem Geschäft, sage ich jetzt mal, klar ist das nicht von Anfang an da, dass man dieses Vertrauen hat. Das kriegt man erst über die ganz viele Arbeit eigentlich von und mit Klientinnen, ne? Dass man dann vertrauen kann und sagen, ich kann mich auf die Haltung verlassen. Und das ist auch so ein innerer Prozess, wo man halt dann ein bisschen anders da sitzt. Aber ja,
also ich finde, Buch ist ein gutes Stichwort, Martina. Wir haben dich erstens eingeladen, weil wir dich sehr schätzen. Also ich kenne dich ja schon länger und schätze deine Arbeit wahnsinnig. Aber auch, weil du ein Buch rausgebracht hast. Erzähl uns doch ein bisschen.
Mit einem super coolen Titel.
Mit einem super coolen Titel, genau.
Ja, das Buch habe ich mit meiner Kollegin und lieben Freundin Vera Popper geschrieben. Oh, das Buch ist einfach, da ist mein ganzes Herz drin.
Das Buch heißt
Und die Maus hört ein Rauschen.
Und die Maus hört ein Rauschen.
Genau. Und ist erschienen im Kalauer Verlag jetzt am 20. Oktober letzten Jahres. Und wir haben da einfach das Herz reingelegt und die sozusagen verschiedene, wie soll ich es nennen, mit verschiedenen Blickwinkeln und über Prozesse gesprochen, also so über Veränderungsprozesse, wie sie starten könnten, wie wir sie begleiten könnten, welche Runden man so geht, welche roten Fäden es geben kann und haben versucht, da alles Hypnosystemische, was wir wissen, da hineinzutun.
Ist das auch ein Buch für Laien?
Ja.
Schon, ne?
Ja,
es ist durchaus so geschrieben. Das klingt interessant, das mit den inneren Welten, der kann sich und die Maus hört ein Rauschen kaufen.
Ja. Es ist auch so geschrieben, dass es gibt immer verschiedene Welten, in denen wir unterwegs sind, also die und verschiedene Räume. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, die Welten sind die bewusste Welt und die Bilderwelt und die Körperwelt. Und in jeder dieser Welten gibt es Räume. Und es gibt natürlich einen Raum, den nennen wir Begegnungsraum. Das ist dafür Leute, die das halt auch in Arbeitskontexten, also in therapeutischen oder professionellen Kontexten anwenden. Aber es gibt den Erlebnisraum. Der Erlebnisraum, der kann von jedem erlebt werden. Also das ist da, wo wir auch die Audios und so weiter dazu haben. Das ist etwas, wo da muss man keine Ausbildung haben, dass man das nutzen kann für sich.
Die Audios, die es dazu gibt, die bekommt man, wenn man das Buch kauft?
Das ist ein extra Tool dazu, weil wir sozusagen, das Buch wäre viel teurer geworden, wenn wir jetzt sozusagen das gleich zusammengenommen haben. Jetzt haben wir es getrennt, weil nicht jeder mag dann Audios dazu hören. Und jetzt sind es zwei verschiedene Dinge, aber man kommt über eine Website drauf. Wir haben eine Website zum Buch gemacht, wo auch unsere Seminare drauf sind und halt so ein bisschen über uns.
Ja, die Adresse von der Website.
Mach ruhig Werbung.
Hypnosystemischer-Erlebnisraum.
Hypnosystemischer-Erlebnisraum.at.
Und das kommt auch in die Show Notes.
Es kommt auch in die Shownotes. Selbstverständlich.
Okay. Jeder draufklicken, ja. Mit einem Klick.
Ja, und da hört man ein bisschen was über die Entstehung des Buches und ein bisschen was über das Buch und wie es da so Making-of sozusagen, wo wir überall geschrieben haben und was wir irgendwie gemacht haben. Schön. Und die Seminare natürlich.
Schön. Es ist jetzt was total Interessantes passiert, während wir miteinander geplaudert haben. Ich habe ein Trance-Phänomen offensichtlich erlebt, weil ich habe kein Zeiterleben mehr gehabt.
Ah, okay.
Jetzt habe ich das erste Mal wieder auf die Uhr geschaut und habe gemerkt, Wahnsinn, langsam sollten wir uns in die letzte Kurve legen. Aber ich habe es vollkommen übersehen, wie ich übrigens auch übersehen habe oder überhört habe, dass da die ganze Zeit ein Störgeräusch war. Aber ich war so im Erlebnisraum, dass ich es überhört habe. Schau, interessant. Schauen wir mal, wie unsere Hörer und Hörerinnen das bewerten werden.
Ja.
Martina, bist du bereit für die Überraschungsfragen?
Ja.
Ja? Okay. Überraschungsfrage 1. Ein bisschen rascheln. Ich habe es mir natürlich aufgeschrieben. Kommt von einem Hörer. Ein Feedback, das zu uns per Mail eingelangt ist. Und die Frage lautet, was hast du noch nie zu einem Klienten oder einer Klientin gesagt?
Was habe ich noch nie zu einer Klientin gesagt, einem Klienten? Viel habe ich noch nie gesagt.
Ich formuliere es mal ein bisschen um. Vielleicht im Sinne, ich interpretiere jetzt wild, wie es gemeint sein könnte, im Sinne, was würdest du nie zu einem Klienten oder einer Klientin sagen?
Es ist eine herausfordernde Frage, weil jetzt hätte ich mal gedacht, das, was mir einfällt, ist, dass ich natürlich sehr darauf schaue, wenn ich jetzt schon über Haltung rede und also eine Verfechterin dieser Haltung bin, dass ich nichts Abwertendes sagen würde, was irgendwie sozusagen die Leute vielleicht kränken könnte oder in ihrem Erleben nicht als sich so in diesem Raum sehen würde. Es ist mir aber schon passiert. Deswegen würde ich vieles nicht sagen wollen und trotzdem gibt es Situationen, wo einem das trotzdem passiert.
Was tust du dann?
Dann versuche ich, aus der Trance wieder rauszukommen. Irgendwie mich wieder versuchen, auf die Beobachterebene zu stellen, um dann wieder zu schauen, hey, wie komme ich wieder in meine Kraft, sodass ich wieder da gut sitzen kann und hole ich mir meine Kompetenzen wieder so her und dann versuche ich das irgendwie wieder auf der Ebene zu besprechen und auch mich zu entschuldigen, wenn es passiert.
Finde ich eine schöne Antwort. Ja, Bernie, deine Überraschungsfrage.
Ja, also mir ist die Überraschungsfrage jetzt während dem Reden irgendwie so in den Sinn gekommen, weil du auch am Anfang gesagt hast, dass du auch klinische Psychologin bist. Und mich würde halt voll interessieren, ob du so das Gefühl hast, dass so zwei unterschiedliche Seiten so in dir auch verortet sind, also vielleicht auch wieder so zu deinem inneren Raum. Wie fühlt sich das an? Weil gerade die klinische Psychologie ist ja doch sehr darauf ausgelegt, Sachen auch messbar zu machen und sehr einfach im wissenschaftlichen Bereich verortet. Und das, was du uns jetzt vorher erzählt hast, ist doch ganz anders.
Ich bin, glaube ich, keine klinische Psychologin mehr. Aber was ich schon sagen muss, ich hab ja lang mit Kindern gearbeitet, auch im diagnostischen Bereich. Ich war ja viel auf Kinderstationen im Krankenhaus und in Heimen und so weiter. Da habe ich viel Diagnostik machen müssen. Und ich habe dann eine Zeit lang auch, viele Jahre habe ich auch unterrichtet, die klinische psychologische Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen. Und ich habe es dann hypnosystemisch gemacht, weil das, was wir an Ergebnissen, sogenannten Ergebnissen kriegen, ist immer eine Aussage über etwas. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht so ernst genommen, aber was ich immer ernst genommen habe, ist, dass es eine Aussage ist, die dann irgendwie in das Gesamtbild reinfließt. Ne? Mhm. Und dann habe ich ein Teil mehr Bild. Ich habe immer noch nicht das Ganze, was manchmal leider verwechselt wird, aber ich habe dann einen Teil eines Bildes dazu. Und das war manchmal hilfreich in der Beratung der Eltern nachher, dass man einfach ein Bild mehr hat. Mhm. Nochmal diesen Blick sagen kann. Es ist wie mit einer anderen Sprache noch einmal was ausgedrückt. Wenn die Kinder was zeichnen, dann kann man es irgendwie immer interpretieren, aber ich habe es spannend gefunden, das dann mit den Eltern zu interpretieren. Mhm. Weil ich mir denke, das Kind macht was, ne? Das hat was mit dem Kind zu tun, was es macht und mit der Familie. Und dann können wir schauen, wie wird es verstanden, sodass es hilfreich ist. Also so habe ich es dann irgendwie halt versucht, aber das mache ich jetzt auch schon länger nicht. Es geht mir auch ein bisschen ab, aber mit dem Institut und so weiter ist da einfach eine andere Priorität dann entstanden.
Spannend.
Ja.
Letzte Überraschungsfrage. Ja. Welche Frage hätten wir dir eigentlich noch stellen sollen?
Das ist die systemische Frage, oder?
Ja, das hat uns dann beim letzten Mal mit Karl Auer auch da uns dann auch gefragt, der Matthias. Ja, also deswegen fällt mir jetzt wahrscheinlich genau das ein, was uns damals auch eingefallen ist. Das, was mir wichtig ist, und in unserem Buch haben wir uns das auch gewünscht und wir haben es auch bekommen, dass der Gunther Schmidt uns ein Vorwort schreibt und die Mechthild Reinhardt uns ein Nachwort schreibt, dann ist es so gut sozusagen getragen, dieses Buch von diesen zwei Menschen. Und das, was ich mich freuen würde, wenn du mich fragen würdest, ist sozusagen, welchen Wegbegleitern und Begleiterinnen ich dankbar bin für das, dass ich heute da bin, wo ich bin.
Bitte. Vor dem Vorhang.
Ja, vor dem Vorhang mit den Menschen, genau. Weil, wie gesagt, ich hab den Gunther kennengelernt, das war 2003. Und das war für mich so eine Begegnung, wie, dass ich gewusst habe, so möchte ich die Welt sehen. Ich habe ihm zugehört und habe gedacht, genau so will ich die Welt sehen. Und das war so mein Sog, ja, wo es mich so hingezogen hat. Und ich bin aber nur deswegen zum Gunther auch gegangen, weil der Reinhold Bartel mir gesagt hat, ich soll mir den Gunther anschauen und immer wieder von Hypnotherapie gesprochen hat. Und über den Gunther bin ich dann zur Mechthild gekommen. Das ist die Mitbegründerin der Systelius-Klinik, die mit ihm gemeinsam die
Klinik... ganz kurz, das ist eine
Mechthild Reinhardt.
Eine Klinik in Deutschland.
Genau. Ah ja, genau. Das ist eine Klinik in Deutschland, wo mit diesen Konzepten sozusagen nicht nur mit den Klientinnen, Patientinnen und so weiter gearbeitet wird, sondern auch auf der Organisationsebene. Und die Mechthild Reinhardt ist halt sozusagen eine, die diese Konzepte auch auf lernende Gruppen und auf Organisationen und so weiter mit dem Gunther gemeinsam macht. Genau, und das sind mal so die Hauptmenschen, die ich da vor den Vorhang stellen würde, jetzt einmal, ja.
Jetzt das wäre jetzt eine Google-Aufgabe.
Ne? Ja, das wäre eine Google-Aufgabe. Das können wir Google sehr gerne
Reinhold Bartel, Gunther Schmidt, Mechthild Reinhardt, genau. Und mal schauen, was die Leute draus machen.
Und natürlich möchte ich, weil ich das ist mir auch ganz wichtig sozusagen, eben die Vera, mit der ich das Buch geschrieben habe, weil wir haben so eine feine Zusammenarbeit und das ist auch in den Seminaren so bereichernd und wir haben so viel Freude gehabt bei diesem Buchschreiben. Ja, das war so, wir sind echt so, zum Teil am Wochenende irgendwo, haben wir uns sozusagen zurückgezogen irgendwo in ein Hotel an einen schönen Ort und haben gemeinsam an einem Laptop an dem Buch geschrieben. Und das war immer schön, es geht uns richtig ab.
Ja, in the making.
Ja.
Die Maus hört ein Rauschen, Part 2.
Ja, es ist uns noch nicht so begegnet, so dass wir so einen haben, wo wir jetzt so nehmen und sagen, ja genau, das ist es jetzt. Das haben wir noch nicht. Aber es wird kommen vielleicht.
Schauen wir mal, vielleicht hört das Nilpferd ein Rauschen.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, vielleicht irgendwie sowas, der Elefant sieht den Abstand. Also so Psychotherapie und Corona.
Ja, das wäre eigentlich auch ganz spannend. Martina, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Dafür,
das war
dass
ein
du
feines
hier
Gespräch.
Danke. Zu Gast warst. Und auch dieses, wir sind ja ganz am Anfang unseres Podcasts, dass du dich das traust.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. War mir eine Freude.
Ja. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt. Bernie, was sagst du?
Ja, sehr gerne. Also auch von mir, danke fürs Kommen. Das hat mich auch sehr inspiriert, was du so erzählt hast. Ja, genau. Und
Feedback.
Genau, wie ist es möglich? Wo ist es möglich? Ja, ihr könnt uns eine E-Mail schicken an auf-der-couch@yahoo.com. Wir freuen uns einfach über Feedback, Überraschungsfragen und alles, was euch sonst noch so interessiert und bewegt.
Und auch gern Themenvorschläge oder Gastvorschläge oder alles, was ihr immer schon über Psychotherapie wissen wolltet und euch nie getraut habt zu fragen.
Genau. Und ansonsten sind wir natürlich auch auf Social Media vertreten, und zwar auf Facebook und auf Instagram. Und ihr könnt uns unter dem gleichen Namen finden, und zwar auch auf _der_couch. Und ja, wir freuen uns natürlich über neue Abonnenten. Ganz klar.
So ist es. Ja, ja, dann machen wir jetzt wirklich einen Punkt. Ja? Und es bleibt uns nur zu sagen, danke fürs Zuhören, alles Gute.
Habt ihr eine schöne Zeit.
Ja, ciao.
Ciao.